Es ist eine laue Sommernacht Ende August 2017. Der Polizist steht schon um 4 Uhr morgens auf. Er ist zwar erst am Vormittag auf dem Schießplatz verabredet, in Güstrow, das ist gut eine Stunde mit dem Auto entfernt, aber er beginnt jetzt schon, sein Auto zu beladen. Immer wieder läuft er zwischen Haus und Auto hin und her und sammelt seine Ausrüstung zusammen. So wird er es später vor Gericht schildern. Der Polizist lebt an einer Ausfallstraße in einem Dorf in Westmecklenburg, unweit der Landeshauptstadt Schwerin. Er ist Ende 40, Präzisionsschütze und waffennah. Um 5:30 hört er plötzlich ein seltsames Geräusch. Sein Hund knurrt und irgendjemand macht sich an der Haustür zu schaffen. Einbrecher? Der Polizist nimmt seine Pistole in die Hand, eine Glock 17, und lädt sie durch. Aus dem Hausflur schaut er nach draußen. Er sieht rote Laserpunkte. Polizisten mit Maschinenpistolen. Damit kennt er sich gut aus. Er war selbst lange Teil des Spezialeinsatzkommandos und weiß, dass es jetzt gefährlich wird. Er wirft seine Pistole auf den Boden. Und dann rammen die Polizisten die Tür auf, stürmen ins Haus, reißen ihn zu Boden und fesseln ihn. Es sind keine Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Es ist die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei. Und das ist ungewöhnlich, denn eigentlich könnte so eine Hausdurchsuchung auch das Spezialeinsatzkommando des Bundeslandes erledigen. Nur geht das in diesem Fall nicht. Schließlich war der Polizist mal einer von ihnen. Er liegt nun gefesselt im Wohnzimmer, während Beamtinnen vom Bundeskriminalamt sein Haus durchwühlen. Der Name des Polizisten ist Marco G. Die ErmittlerInnen haben sein Haus durchsucht, weil er ein Zeuge für sie ist. Doch dann stellt sich heraus, Marco G. ist auch Täter.
Mein Name ist Christina Schmidt. Ich bin Reporterin der Zeit.
Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der Taz.
Und das ist der Podcast Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X.
Das ist Folge 2.
Wir haben in den vergangenen Jahren in einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast. Von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen. Wir wollen verstehen, wie gefährlich ist dieses Netzwerk wirklich für die Sicherheit Deutschlands und für uns als BürgerInnen? Und sind wir ausreichend vor diesen Leuten geschützt? In der letzten Folge habt ihr gehört, wie die Polizei einen Soldaten am Wiener Flughafen festgenommen hat. Er wollte dort eine Pistole aus einem Versteck holen. Dieser Soldat heißt Franco A. und ist Offizier bei der Bundeswehr. Und er hat sich als syrischer Flüchtling registriert. Deshalb steht er unter Terrorverdacht. Wir haben auch geschildert, wie die ErmittlerInnen auf seinem Handy eine Chatgruppe fanden, die Gruppe Süd, deren Mitglieder über Fluchtrouten sprachen, über Safehäuser und Waffen, weil sie sich auf einen Tag X vorbereiten. Nun sind wir ganz am anderen Ende von Deutschland, im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist der 28. August 2017. Am Abend nach der Durchsuchung bei dem Polizisten Marco G. berichtet die Tagesschau.
Wegen Terrorverdachts ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen zwei mutmaßliche Rechtsextremisten in Mecklenburg-Vorpommern. Am Morgen wurden Wohnungen und Arbeitsräume der Verdächtigen durchsucht. Festnahmen gab es nicht. Die Männer sollen geplant haben, Vertreter des linken Spektrums zu töten, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Einer der Männer ist Polizeibeamter. Wie das Landesinnenministerium in Schwerin erklärte, wurde er vorläufig vom Dienst suspendiert.
Die Bundesanwaltschaft hat nicht nur Häuser und Büros der beiden Tatverdächtigen durchsuchen lassen, sondern auch die von 4 Zeugen. Dazu gehört auch der Polizist Marco G. vom Beginn dieser Folge. Im Fokus der ErmittlerInnen stehen aber zunächst die beiden Tatverdächtigen und der schwerwiegende Vorwurf, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das ist Juristendeutsch für Terror. Und damit der gleiche Vorwurf wie gegen den Soldaten Franco A. in Süddeutschland. Auch die mutmaßlichen Pläne ähneln sich. Die Männer in Mecklenburg-Vorpommern sollen Listen angelegt haben. Darauf stehen politische GegnerInnen, die sie an einem Tag X mutmaßlich töten wollten. Zwei Männer sind also terrorverdächtig. Der eine ist Kriminalpolizist aus Grabow und heißt Heik J. Der andere ist Anwalt aus Rostock. Sein Name ist Jan-Hendrik H. Heik J. stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. In den 90er Jahren studiert er nach seinem Wehrdienst in Rostock ein paar Jahre Jura, aber ohne Abschluss. In Hamburg geht er dann zur Polizei. Er wird Kriminalkommissar. ein Ermittlungssachbearbeiter in einem Polizeirevier. Später lässt er sich nach Mecklenburg-Vorpommern versetzen, zur Kriminalpolizei im Städtchen Ludwigslust. Dort soll er dann seinen Dienstcomputer benutzt haben, um in internen Polizeisystemen Daten für die Feindeslisten abzufragen. Verblüffend ist, wie offen Heik J. seine politische Gesinnung sichtbar macht. Auch noch, als die Vorwürfe gegen ihn schon bekannt sind. Heik J. engagiert sich für die AfD. Er sitzt im Landesfachausschuss für Innere Sicherheit, Justiz und Datenschutz der Partei. Ausgerechnet er, der Terrorverdächtige, kümmert sich um innere Sicherheit. Und er nimmt einen Nebenjob im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Holger Aper an. Dieser Abgeordnete wird im Herbst 2017 aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossen und später auch aus der Partei. Grund ist ein Artikel in der Taz über interne Chats. In diesen Chats spricht Ape von der Hinrichtung politischer Gegner. Er schreibt:
Ich will sie hängen sehen. Grube ausheben, alle rein und Löschkalk obendrauf.
Der zweite Terrorverdächtige, Jan-Henrik H., arbeitet als Anwalt in Rostock. Nebenbei engagiert er sich in der Kommunalpolitik. 2014 wird er als Abgeordneter in die Rostocker Bürgerschaft gewählt, auf der Liste der FDP. Die verlässt er dann aber. Es gab Ärger, weil er mit der rechten Pegida-Bewegung sympathisiert. Er schließt sich daraufhin den Unabhängigen Bürgern für Rostock an, einer Wählervereinigung. Leute, die ihn kennen, beschreiben ihn als stringent und farblos. Einer, der nicht mitkommt, wenn alle nach der Sitzung noch ein Bier trinken. Als die Vorwürfe gegen Jan-Henrik H. bekannt werden, lässt er sein Mandat ruhen und distanziert sich von Gewalt und Extremismus. Er sagt, eine Feindesliste habe es nie gegeben. Er habe lediglich einige Namen wegen seiner Arbeit in der Bürgerschaft notiert. Auch Jan-Henrik H. hat mit der AfD zu tun. Auch er kennt Holger Aper, den Landtagsabgeordneten also, der in internen Chats seine Tötungsfantasien ausgebreitet hat. Jan-Henrik H. und Aper gehen zusammen schießen. Offenbar haben sie eine ähnliche Gesinnung. So muss man jedenfalls die geleakten Chat-Nachrichten von Holger Aper verstehen. Er schreibt dort über Jan-Henrik H.:
Der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die Linken, hat einen gut gefüllten Waffenschrank in der Garage und lebt unter dem Motto: Wenn die Linken irgendwann völlig verrückt spielen, bin ich vorbereitet.
Und einmal gibt er sogar direkt wieder, was Jan-Henrik H. gesagt haben soll.
Zitat: Manche Leute in der Bürgerschaft kann ich mir nur mit einem Loch im Kopf vorstellen, sonst ertrage ich diese linken Schweine nicht.
Der Kriminalpolizist Heik J. und der Anwalt Jan-Henrik H. sind nicht allein. Sie sind Teil einer größeren Gruppe. Deren Mitglieder kommunizieren etwa seit Ende 2015 per Telegram-Chatgruppe. Auch persönlich treffen sie sich. Es ist eine Gruppe, die sich auf eine Katastrophe vorbereitet, auf den Tag X, wenn die staatliche Ordnung zusammenbricht. Also ganz ähnlich wie die Männer in der letzten Folge, unten in Süddeutschland. Zunächst hat der Chat den Namen Nord. Später kommen dann Untergruppen dazu, Nordcom etwa, und auch die, unter deren Namen die Gruppe bekannt geworden ist, Nordkreuz. Die Nordkreuz-Gruppe hat um die 40 Mitglieder, fast ausschließlich Männer. Jeder von ihnen zahlt 600 Euro in eine gemeinsame Kasse, damit sie das kaufen können, was sie im Ernstfall brauchen. Nahrungsmittel, Benzin, Munition, solche Dinge. Und wie es so ist, in einer ordentlichen deutschen Gruppe, über die Ausgaben wird ein Kassenbuch geführt. Die Mitglieder treffen sich persönlich, trainieren, wie man sich von einem Gebäude abseilt und wie man Wasser filtert. Sie überlegen sich, wo sie sich im Ernstfall gemeinsam zurückziehen können, so wie es zeitgleich auch die Männer der Gruppe Süd in Baden-Württemberg und Bayern tun. Sie suchen also ein Safehouse. Sie finden dafür eine verlassene DDR-Feriensiedlung. Die ist laut Marco G. ideal. Es gibt dort alles, was man braucht. Brennholz, Wasser, keine neugierige Nachbarschaft.
Was die Nordkreuzmänner auch gerne mal zusammen machen: Schießen gehen. Ganz legal, als Sportschützen auf dem Schießplatz oder als Jäger im Wald. Kurz nach der Gründung der Chatgruppe verschickt der Admin eine Nachricht an seine Mitstreiter, eine Standing Operating Procedure, also eine Art Anweisung, wie man sich als Gruppenmitglied grundsätzlich zu verhalten habe.
Desto besser die Kommunikation, umso einfacher ist die Organisation und das Sammeln untereinander am Tag X. Doch bis dahin gilt es für jeden von uns, so wenig wie möglich aufzufallen. Ziel ist es, diesen Chat mit so viel vertrauenswürdigen Personen wie nur möglich zu befüllen und somit ein starkes Fundament zu schaffen. Dafür gelten folgende Regeln: Empfangsbereitschaft, Sendeverbot, keine Untergruppen bilden, Hinzufügen neuer Chatmitglieder, erfolgt nur durch persönliche Absprache mit dem Chat-Admin.
Die ErmittlerInnen finden noch etwas heraus. Jan-Henrik H. veranstaltete zu seinem Geburtstag ein Wettschießen. Er lobte einen Pokal aus, den er nach Mehmet Turgut benannte. Mehmet Turgut wurde am 25. Februar 2004 in Rostock vom NSU erschossen, dem nationalsozialistischen Untergrund. Der Pokal ist also benannt nach dem Opfer einer rechtsextremen Terrorgruppe. Es steht damals, im Spätsommer 2017, eine Frage im Raum. Ist das da oben in Norddeutschland ein neuer NSU? Ist da eine Terrorgruppe aufgeflogen, wie das Trio aus Zwickau, das jahrelang mordend durch Deutschland zog? Unterstützt von GesinnungsgenossInnen, die nicht alle dafür zur Verantwortung gezogen wurden? Oder ist Nordkreuz nur eine Gruppe von Männern mit einer seltsamen Freizeitbeschäftigung? Eine Gruppe, in der dann zwei Mitglieder bedauerlicherweise ein bisschen die Spur verloren haben? Als die Durchsuchungen damals bekannt werden, wissen die ErmittlerInnen schon von dem Pokal und den konkreten Tag X-Ideen.
Wir aber nicht. Wir hören, so wird die Öffentlichkeit auch, von zwei Beschuldigten, vier Zeugen, von Waffen und mutmaßlichen Tötungsplänen. Viel mehr nicht. Mit dem Aufliegen der Gruppe beginnt auch ein Rennen um die Deutungshoheit darüber, wie gefährlich diese Gruppe wirklich ist. Denn die Geschichte lässt sich ja aus zwei Perspektiven erzählen. In der einen haben die Behörden zwei Männer mit Hinrichtungsfantasien gestoppt. In der anderen haben Sicherheitsbehörden die Vernetzung und Vorbereitung dieser Männer viel zu lange übersehen. Schon am Tag nach den Durchsuchungen berichtet die Süddeutsche Zeitung Hintergründe zu dem Fall. Die beiden Autoren, Hans Leindecker und Georg Mascolo, sind Journalisten mit sehr guten Kontakten zu Sicherheitsbehörden. Sie schreiben in ihrem Artikel über die Terrorverdächtigen Heik J. und Jan-Henrik H.
Aus den Chats hat die Bundesanwaltschaft herausgelesen, dass der Anwalt und der Polizist angeblich über die Krise als Chance geredet haben sollen. Wenn alles zusammenbricht, kommen die Linken in Haft und sollen getötet werden. Der Anwalt, der auch Jäger sein soll, und der Polizist besitzen legal Waffen. Sie sollen sich als Prepper auch mit Munition eingedeckt haben. Der Anwalt hat als Lokalpolitiker Erfahrungen im Hauptbau-, Rechnungsprüfungs- und Wahlausschuss gesammelt und soll dann am Feierabend über das Liquidieren von Menschen nachgedacht haben. Kann das sein? Die Ermittler sind sich nicht so sicher. Seit den Erfahrungen mit den Neonazi-Mördern vom NSU wird rechts generell nichts mehr ausgeschlossen. Aber es gibt auch die Erfahrung, dass es in diesem Spektrum viele Maulhelden gibt.
Ein Anwalt und ein Polizist schmieden gemeinsam Tötungspläne? Hier klingt durch, das kann doch eigentlich nicht sein. Auch Marco G. tritt damals an die Öffentlichkeit. Ihr erinnert euch, das war der Polizist vom Anfang der Folge, dessen Haus von der GSG 9 gestürmt wurde. Marco G. stimmt damals einem Interview mit der ARD-Sendung Panorama zu. Er war früher Fernspäher bei der Bundeswehr, dann lange Polizist im SEK in Mecklenburg-Vorpommern, also der Einheit für die harten Fälle, Festnahme von SchwerverbrecherInnen, Geiselbefreiung, solche Dinge. Marco G. wurde im SEK als Präzisionsschütze eingesetzt. Privat ist er Admin der Nordkreuz-Gruppe. Ein paar Tage nach den Durchsuchungen setzt sich Marco G. also vor eine Fernsehkamera. Ein freundlicher Typ mit grauem Vollbart. Was jetzt passiert, setzt den Ton für die Debatte der kommenden Jahre.
Der Grund dieser Gruppe ist im Grunde nur eine, wie soll ich das nennen? Neumodern nennt man das die Prepper-Szene, wenn Ihnen das was sagt. Prepper vorbereiten, das sind so Leute, die sich auf eine Krise, auf eine Umweltkatastrophe, auf irgendwelche Engpässe in der Versorgung und dergleichen versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorzubereiten. Es ging los eben mit Nahrungsmittelvorräten, Wasseraufbereitung, Energieversorgung. Also einige haben sich ein Aggregat gekauft, ne? Stromaggregat und so weiter.
Und dann zählt Marco G. noch auf, wer seine MitstreiterInnen sind.
Das sind normale Bürger, vom Banker über Mediziner sind dabei, Sportler, wir haben Techniker, wir haben Ingenieure, wir haben Polizisten dabei.
Da bleibt also hängen, das sind ganz normale Leute. Und es sind nur Prepper. Prepper sein, das ist nicht strafbar. Schließlich dürfen alle in ihren Kellern Konservendosen und Treibstoff aufbewahren. Es ist wie ein Aufatmen. Na, wenn die Prepper sind, können sie ja keine Terroristen sein. Und auch keine Nazis.
Aber was sind Prepper überhaupt genau? Und was machen die und wie viele gibt es von ihnen? Gibt es gefährliche Prepper im Land? Falls ja, wie kann man ihnen begegnen? Weil all das offenbar niemand so recht weiß, setzt der Landesinnenminister Lorenz Café von der CDU 2 Wochen nach den Durchsuchungen eine Kommission ein. Sie hat einen etwas umständlichen Namen. Kommission zur Beleuchtung der Prepper-Szene in Mecklenburg-Vorpommern. Sehr lange wird man von dieser Kommission nichts hören. Wir werden später nochmal auf sie zurückkommen. Was es bis heute nirgends gibt, eine Kommission, die ergründet, ob die Gruppe Nordkreuz eigentlich gefährlich ist. Zum Glück gibt es aber die Zivilgesellschaft. In Mecklenburg-Vorpommern wird sie mancherorts aktiv. Sie muss aktiv werden. Denn Leute aus der Gegend, die Lokalpolitik machen oder in einem Vereinsvorstand sitzen, fragen sich auf einmal, hatte ich mal einen Konflikt mit den beiden Terrorverdächtigen oder ihren Kumpels? Stehe ich womöglich auf ihrer Liste? Bin ich in Gefahr? Als diese Leute bei der Polizei nachfragen, bekommen sie aber keine Informationen. Laufende Ermittlungen, heißt es dann. Also müssen sie sich eben selbst helfen. Mecklenburg-Vorpommern ist ein kleines Bundesland. Klein im Sinne von wenig Menschen. Man kennt sich, man bekommt eine Menge mit. Es gibt deshalb Leute, die gut vernetzt sind und die sich jetzt erinnern, war da nicht was mit den Geheimdiensten? Hatte nicht der MAD mit genau diesen Leuten von Nordkreuz geredet? Der MAD, der Geheimdienst der Bundeswehr, der sich um Extremisten in den eigenen Reihen kümmern soll? Und die Leute fragen sich auch, ist es eigentlich okay, dass die Mitglieder von Nordkreuz weiterhin Waffen besitzen? Einige Leute beginnen nun, sich zu kümmern. 2 Männer zum Beispiel, die mit manchen Nordkreuz-Mitgliedern schießen gingen, setzen einen Brief auf an die zuständige Waffenbehörde. Sie bitten darum, diesen Leuten die Schießerlaubnis zu entziehen. Später erfahren wir, von allein ist die Behörde nicht tätig geworden, auch nicht die Politik oder die Polizei. All diese Infos bekommen wir zugespielt. Und es wird uns klar, das Narrativ vom harmlosen Prepper stimmt so nicht. Nur, wie sollen wir das belegen? Manchmal ist Journalismus wie ein Puzzle. Hier ein Satz, dort eine Info. Nur selten packt jemand die ganze Geschichte aus. Also sprechen wir bei Behörden vor, rufen bei Pressestellen an, am wichtigsten aber, wir suchen Zeugen. Menschen, die uns beschreiben können, was bei Nordkreuz los war. Deshalb fahren wir im Herbst 2017 immer wieder mit einem Team der TAZ nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir versuchen, mit Leuten zu sprechen, die mehr wissen könnten. Aber warum sollten sie mit der Presse sprechen? Die Entfernung zwischen den einzelnen Ortschaften sind groß. Das spielt auch im Alltag der Menschen, die hier wohnen, eine Rolle. Der Bus fährt selten. Wer etwas im Amt regeln muss, ist auch mal 1 Stunde mit dem Auto unterwegs. Man kann sich vorstellen, warum hier niemand darauf vertraut, dass der Staat sich kümmert. Er hat sich vielerorts schlicht zurückgezogen. Im Oktober 2017 stehen wir im Örtchen Grabow, 40 Autominuten von Schwerin entfernt, vor einem Mehrfamilienhaus. Wir klingeln unangekündigt. Ein Mann in einer alten NVA-Flecktarnjacke öffnet die Tür. Wir erkennen ihn von einem Foto wieder, das die Lokalzeitung einmal von ihm als Kriminalpolizist abgedruckt hatte. Es ist der Terrorverdächtige Heik J. Wir fragen ihn nach Nordkreuz, nach seinen Schießfreunden, nach den Vorwürfen. Er sagt, ich kenne keine gefährlichen Leute. Nach einem kurzen Wortwechsel schließt er seine Tür.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen ganz unterschiedliche Gründe haben, mit JournalistInnen zu sprechen. Menschen, die mit der Sache selbst zu tun haben, wollen vielleicht Dinge gerade rücken oder von sich ablenken. Manchmal haben sie ein Sendungsbewusstsein, manchmal lassen sie sich überrumpeln, manchmal ist ihnen schlicht langweilig. Wir JournalistInnen dürfen natürlich nicht alles glauben, was sie uns erzählen. Im Gegenteil, wir müssen alles nachprüfen, andere Quellen damit konfrontieren, Widersprüche ausräumen. Aber wenn jemand zu erzählen beginnt, fließen immer auch hilfreiche Informationen. Und manchmal sind es bei Recherchen die beiläufigen Bemerkungen, die eine Menge sagen. So ist es auch in diesem Fall. Im Herbst 2017 besuchen wir einen weiteren Zeugen in dem Verfahren. Wir treffen den Mann in seinem Büro. Um ihn zu schützen, verzichten wir darauf, den Ort oder den Mann näher zu beschreiben. Auch er ist Mitglied von Nordkreuz und möchte eigentlich nicht mit der Presse reden. Aber dann erzählt er doch. Er möchte sich und die Gruppe verteidigen. Er sagt, Nordkreuz sei ja gar nicht die einzige Chatgruppe dieser Art. Es gebe noch mehr davon, in allen Himmelsrichtungen. Nicht nur im Norden, sondern auch im Süden, Westen und Osten. Es ist das erste Mal, dass wir davon hören. Der Mann sagt auch, es gibt eine Person, die das alles zusammenhält. Eine Person, die er persönlich nicht kennt. Aber die Person informiere immer alle Chatmitglieder mit geheimen Insider-Infos über Truppenbewegungen in Osteuropa, über Flüchtlingsströme. Wir wollten von diesem Mann eigentlich nur wissen, was es mit Nordkreuz auf sich hatte. Stattdessen erzählt er uns von einer Person, die ein Prepper-Netzwerk über ganz Deutschland gesponnen hat. Und er sagt auch, wie sie heißt. Hannibal. Zum Schluss noch ein aktueller Hinweis. Der Generalbundesanwalt hat im Dezember 2021 die Terrorermittlungen gegen die beiden Beschuldigten von Nordkreuz eingestellt. Ebenso im Dezember hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit Nordkreuz befassen wird.
Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X. Ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb. Redaktion Anne-Sophie Schmidt. Dramaturgie Christina Ebelt. Sounddesign Joscha Grunewald.
Und in der nächsten Folge, die ErmittlerInnen suchen die Waffen von Franco A. und machen etwas, das so noch nie vorkam. Sie durchsuchen die Kaserne des Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in Calw. Welche Rolle spielt die Eliteeinheit KSK für das Prepper-Netzwerk?